Gestern Nacht haben die 96. Oscar-Verleihungen in Los Angeles stattgefunden und unser Redaktor hat sich nach einer freien Nacht ins Studio geschleppt, um uns heute alles über die Oscar-Verleihungen zu erzählen. Wer sind die grossen Gewinner und Verlierer von dieser Verleihung und welche politischen und sozialen Themen haben am Rand von dieser Verleihung für Aufsehen gesorgt? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute unser Kulturredaktor, der Tobias Sedlmayr. Guten Morgen, muss ich eigentlich sagen.
Guten Morgen, hallo, danke für die Einladung.
Das ist ein Danke schweren Herzens. Der Tobias, es steht da am Mittag mit Sonnenbrille im Studio drin. Ist das der Augenring drunter, wo ich nicht so gesehen?
Ja, allerdings, wir hatten ja dieses Jahr in Mitteleuropa Glück, dass wegen der Zeitumstellung in den USA die Oscars für uns bereits um Mitternacht begonnen haben und sie waren auch verhältnismäßig kurz und kompakt, aber trotzdem, bis man dann mal fertig ist mit Schreiben, mit Nachdenken, bis man dann tatsächlich mal in den Schlaf findet, man ist ja dementsprechend noch ein bisschen aufgehypt von dem Ganzen, das ist dann auch 6 Uhr geworden und so, das heißt, das ist immer für mich eine der längsten Nächte des Jahres.
Am 5 Uhr am Morgen habe ich die letzte Nachricht von dir bekommen. Ich habe schon gedacht, ist er schon im Pyjama oder ist er es nicht?
Also so ungefähr um 5:30 habe ich mich dann langsam mal schlafen gelegt oder habe es zumindest versucht, aber dann liegt man da und denkt noch drüber nach, was hat man da eigentlich gesehen, was hat man irgendwo verpasst, worüber kann man noch nachdenken und das
wo ist man versehentlich Pipi machen, wo eigentlich das große Highlight passiert ist.
Zum Glück gibt es genügend, das ist weniger das Problem, zum Glück gibt es genügend Werbepausen, die das Problem etwas reduzieren.
Ich habe beruflich einmal in meinem Leben müssen die Oscars durchschauen und ich habe sie Tortur gefunden. Ich habe es vor allem so desillusionierend gefunden, weil eigentlich schaut man sich immer nur die Highlights an am nächsten Tag und man liest darüber. Aber ich finde, wenn man sich so eine ganze Oscar-Verleihung gibt, dann ist es eigentlich total langweilig.
Ja, ich muss auch sagen, also das waren jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, glaube ich, die 14. Oscars, die ich über die Nacht hinweg gesehen und begleitet habe zum Teil. Und natürlich, es stellen sich dort im Laufe der Jahre gewisse Routinen ein. Also man erkennt dann schon das Prinzip, wie sind diese Shows gemacht, wie sind diese Shows gebaut. Und ich muss auch leider sagen, dass das ist eine der Hauptkritikpunkte, die ich an dieser Veranstaltung tatsächlich habe, ist, dass das Show-Element an sich sehr reduziert wurde. Also eigentlich müsste das ja ein Selbstläufer sein, ja? Hollywood
eigentlich
ist
eben, das müsste doch eigentlich die knalligste und krasseste Show im Jahr.
Das ist ja ein Kerngeschäft, das sind Show-Business-Leute irgendwie. Aber gestern hat man es auch gesehen, also der mitreißendste Moment des Abends für mich war, als Ryan Gosling komplett in Pink aufgetreten ist und als Ken aus Barbie und sein I'm Just Ken gesungen hat, alle standen, Slash, der Gitarrist von Guns N' Roses kam noch dazu mit seinem Hut, hat gespielt. Das war einfach toll, das war eine richtige Musical-Nummer, kann man sich auch anschauen.
Auch Show-Element, da hat gerade irgendwie so ein bisschen
genau, das war fetzig, das war mitreißend, das war irgendwie begeisternd und sowas fehlt mir seit einiger Zeit, also eigentlich so seit den Tagen, das ist auch schon 10, 15 Jahre her, als Hugh Jackman das Ganze mal moderiert hat und das wirklich so als Musical-Ding aufgezogen hat. Also so als wirklich klassisches Show-Business-Element. Und ja, jetzt haben wir dieses Jahr zum 4. Mal übrigens Moderator Jimmy Kimmel. Und das Ganze hat so ein bisschen eher so den Charakter einer Fernseh-Late-Night-Show. Der stellt sich hin am Anfang und macht einen 15-minütigen Eröffnungsmonolog mit Witzen, von denen manche okay sind und manche auch irgendwie so komplett versanden. Und du schaust so ein bisschen auf die Uhr und denkst dir, da fehlt mir irgendwie so auch diese visuelle Überwältigung, die so ein Spektakel eigentlich haben könnte.
Du hast Ken angesprochen vom Barbie-Film, darüber können wir sprechen, auch mit einem kleinen politischen oder soziopolitischen Aspekt. Bevor wir in genauere Themenwelten eintauchen, fassen wir doch schnell die Nacht zusammen. Wer sind die grossen Gewinner und die grossen Verlierer von dieser Nacht?
Also der ganz große Gewinner war natürlich, ein bisschen wie erwartet, Christopher Nolans Biopic Oppenheimer über J. Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe. Der hat insgesamt 7 Oscars geholt, darunter in den ganz wichtigen Kategorien bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller. Und als zweites muss man eigentlich sagen, auch wenn dort der Erfolg vielleicht ein bisschen ambivalent ausfällt, Poor Things, der mit 4 Oscars die zweitmeisten Statuen an diesem Abend einheimsen konnte. Das waren 2 der großen Gewinnerfilme. Ich würde auch noch sagen, The Zone of Interest ein Film aus Großbritannien, ein ganz beklemmendes Kammerspiel über die Familie Höss, die direkt Grenze, Mauer an Mauer, neben dem Konzentrationslager Auschwitz ihr bürgerliches Leben, ihre bürgerliche Existenz dort gestaltet haben, mit wahnsinnigen Soundeffekten, für den der Film dann auch zu Recht einen Oscar gewonnen hat, neben dem Oscar für den besten internationalen Film mit Sandra Hüller und Christian Friedl in der Hauptrolle. Das waren auf jeden Fall, das waren drei der Gewinner. Ich würde definitiv auch sagen, dass Sandra Hüller, auch wenn sie nicht den Oscar für die beste Hauptrolle gewonnen hat, sondern Emma Stone für Poor Things, trotzdem hat Sandra Hüller jetzt durch den ganzen Buzz, den ihre zwei Filme, für die nominiert waren bei den Oscars, das waren Anatomie der Schüt und The Zone of Interest, hat ganz schön für Furore in Amerika gesorgt.
Also auch zweimal für zwei verschiedene Filme nominiert sie für die Oscars, ist eine Nummer.
Sie persönlich war nicht doppelt nominiert für ihre jeweiligen Rollen, sondern nur einmal, aber sie hat in zwei Filmen mitgespielt, die beide jemals fünffach für die Oscars nominiert waren. Und das hat, also sie hat sich selbst sozusagen wirklich jetzt auf den Schirm, auf die Landkarte von Hollywood damit katapultiert. Und auch, ich glaube, gestern Abend so mit ihrem sehr auch begeisternden und mitfühlenden Auftreten, so als ihre Filme dann Preise gewonnen haben, jeweils durchaus auch einige Sympathiepunkte dort sammeln können.
Ich möchte jetzt danach den Verlierer fragen. Und während ich das frage, kann ich dir den Songtext von der Mini-Playback-Show im Kopf, wo sagt, alle sind Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Weil Verlierer bei den Oscars ist jetzt also auch, also ein Verlierer bei den Oscars ist noch kein Verlierer. Aber wer sind in Anführungszeichen die Verlierer von gestern Nacht?
Da wäre zum einen Maestro zu nennen. Maestro, der hat keinen einzigen Goldjungen abgestaubt. Und natürlich auch Martin Scorsese's The Killers of the Flower Moon. Das ist Martin Scorsese übrigens schon einmal passiert, trotz zehnfacher Nominierung ist damals Gangs of New York auch 2003 komplett leer ausgegangen und das war für The Killers of the Flower Moon auch ein gebrauchter Abend, der hat auch keinen einzigen ausgehalten.
Du hast vorher den Host Jimmy Kimmel schon angesprochen, wie ist er dann so weggekommen mit seiner Moderation, ist die allgemein als gut befunden worden?
Ich würde sagen, sie wurde als solide bis routiniert souverän empfunden, was Jimmy Kimmel halt macht. Aber jetzt, das ist vielleicht auch genau das Problem an der Sache, recht wenig auf Überraschungen setzend. Also einige der Jokes, die er gerade am Anfang gebracht hat, haben natürlich für Lacher gesorgt, das ist klar. Und grundsätzlich ist natürlich jemand wie Jimmy Kimmel eine so erfahrene Größe, dass der ohne weiteres so eine Show natürlich stemmen kann. Aber zum Beispiel, er hat sich einmal meiner Ansicht nach, und ich glaube, dass die anwesenden Deutschen, von denen ja auch einige da waren, das durchaus als im Ton vergriffen empfunden haben könnten, als er über The Zone of Interest, das KZ-Drama, gesprochen hat und dann meinte, das sei ja ein...
Während das für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland romantische Komödie, frei übersetzt. Ja, das ist ein Witz, wo man sich nicht so sehr erlauben sollte auf der Bühne.
Ja, vor allem, wenn er nicht passt sozusagen zu der Schärfe, die er anderen Filmen gegenüberbringt. Das fällt dann plötzlich so ein bisschen ab, weil manche der anderen Witze sind dann doch gerade zum Beispiel auch über die Längen der Show und auch über die Längen der nominierten Filme, die dieses Jahr besonders exorbitant ausgefallen sind, im Schnitt weit über 2 Stunden. Da gibt's ein Gefälle tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig strategisch clever ist, als er am Schluss der Sendung mit dem Verweis, er hat ja jetzt noch 5 Minuten Zeit, noch einen Post von Donald Trump hervorgezogen hat und auf dem Handy vorgelesen hat. Das war ein völlig erwartbarer Post, in dem Donald Trump ihn beschimpft hat und gesagt hat, Jimmy Kimmel ist der schlechteste Oscar-Host überhaupt und Make America Great Again. Und was er damit macht, ist natürlich Trump wieder erneut eine Bühne dafür bieten.
Und vor allem, jetzt hast du mir eigentlich schon ein Räuberleiterli für unser nächstes Thema geboten. Es bringt Politik in die Oscars, was ja nicht untypisch ist, aber das ja, erzähl, was ist das ja politisch bei den Oscars passiert?
Ich glaube, ich meine, die Oscars finden jetzt in einem wahnsinnigen Spannungsfeld natürlich gerade statt. Wir haben den Krieg in Gaza natürlich. Der hat sich dahingehend, also die Veranstalter waren vor dem Abend tatsächlich sehr besorgt. In Los Angeles sind massive Pro-Palästina-Proteste angekündigt gewesen. Die gab es dann auch. Das Dolby Theater, der Ort, an dem die Oscars stattfinden, wurde weiträumig abgesperrt.
Mehr als sonst.
Ja, die Polizeipräsenz war definitiv mehr als sonst. Und es gab auch große Demonstrationen dort. Bis auf die Bühne hat es dort aber keiner geschafft. Ich glaube, das war so ein bisschen auch die Befürchtung natürlich, dass es dort zu Störaktionen kommen könnte. Was es gegeben hat, das war deutlich sichtbar, das waren Anstecker, die manche der Stars auf ihren Kleidern und Anzügen trugen, zum Beispiel Billie Eilish oder Mark Ruffalo.
Was ist auf deinen Pins drauf gewesen?
Das sind Pins, das sind eigentlich die Symbole der Artists for Ceasefire, also der Künstler, die sich für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza einsetzen, und sie zeigen eine rote, blutverschmierte Hand. Und das ist durchaus problematisch, weil wenn man sich anschaut, wo dieses Zeichen eigentlich herkommt, diese rote, blutverschmierte Hand stammt als Symbol eigentlich noch aus dem Jahr 2000, als ein palästinensischer Lynchmob zwei israelische Soldaten massakriert hat und danach medienwirksam die blutverschmierte Hand in die Kameras gehalten hat. Und ich glaube, ich möchte den Leuten jetzt nicht das Kalkül oder die Absicht unterstellen, mit dieser Message dort reingegangen zu sein. Aber es zeigt vielleicht auch eine gewisse Unbedarftheit, eine gewisse Ignoranz, dass man sagt, ja, man nimmt dieses Symbol, das recht eindeutig mit dieser Tat auch konnotiert ist, und das wussten sie vielleicht auch gar nicht, und benutzt das jetzt so für einen ja eigentlich unverfänglichen oder eigentlich teilenswerten Aufruf, nämlich, dass man für ein Ende des Krieges ist. Und direkt in den Reden kam Israel Gaza eigentlich prominent hauptsächlich in einer vor, und zwar bei Jonathan Glazer, dem Regisseur von The Zone of Interest. Der hat sich in seiner Rede, er ist selbst jüdischer Abstammung, der hat sich in seiner Rede dafür eingesetzt, gegen die Entmenschlichung, die dort seit dem 7. Oktober passiert ist, und zwar auf beiden Seiten anzugehen. Das dürfe man nicht verlieren. Cillian Murphy hat auch ganz kurz, der Hauptdarsteller aus Oppenheimer, in seiner Rede darauf hingewiesen, dass wir ja in oppenheimerischen Zeiten leben würden, mhm, und dass man eigentlich alle diejenigen, die für den Frieden kämpfen, unterstützen solle.
Was hat es sonst noch für politische Themen gegeben, wo gestern Abend prominent aufgetaucht sind?
Auch der russische Überfall auf die Ukraine kam natürlich zur Sprache, prominent beim Gewinner des besten Dokumentarfilms, 20 Days in Mariupol. Der Regisseur ist zusammen mit seinen Kollegen auf die Bühne getreten und hat sehr bewegend auch gesagt, er hätte sich gewünscht, dass er diesen Film niemals hätte drehen müssen, aber dass er natürlich das Rad der Geschichte auch nicht zurückdrehen kann.
Jetzt ist mir gestern aufgefallen, Barbie. Der Sommerkassenschlager ist ja auch an den Oscars ein grosses Thema gewesen. Und Barbie ist doch eigentlich ein feministischer Kampffilm. Aber im Rampenlicht ist nur der Ryan Gosling gestanden. Und ich habe gefunden, das ist doch ein bisschen paradox. Wie hast du das empfunden?
Ja, das kann man so sehen. Auf der einen Seite gab es natürlich vor allem im Vorfeld schon die Nichtberücksichtigung von Regisseurin Greta Gerwig in der besten Regiespalte und auch die Nichtberücksichtigung von Margot Robbie als Barbie-Hauptdarstellerin. Das war im Vorfeld natürlich schon heiß diskutiert und war vielleicht auch ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt daran liegt, dass es ein feministischer Kampffilm ist. Ich glaube, nicht alle lesen Barbie so. Manche lesen es vielleicht genau umgekehrt, dass Barbie einfach ein Unterhaltungsfilm ist. Vielleicht auch ein bisschen zu platt, zu lustig, zu komödiantisch. Komödien haben es bei den Oscars generell immer ein bisschen schwer. Vielleicht auch da noch, wenn sie von Frauen gedreht werden, dann haben sie vielleicht dort doppelte Nachteile, leider immer noch. Und was mich fast dann noch mehr gestört hat oder was auffällig war, trotz der tollen Songeinlage von Ryan Gosling, von der wir ja vorher schon gehört hatten. Und die singelt
auch von nur männlichen Tänzern.
Genau, also das war super. Aber ich glaube, man hätte natürlich schon, und da sind wir wieder bei diesem Show-Element, man hätte natürlich aus der Figur Barbie und auch aus diesem ganzen Phänomen showmäßig mehr machen können. Man hätte für das Ganze wirklich mehr Sichtbarkeit herstellen können. Und man hätte auch wirklich spielerisch damit. Es war der publikumsträchtigste Film mehr als Oppenheimer letztes Jahr. Also da hätte man schon noch ein bisschen das aufgreifen können und damit spielen können. Und das gab es in Ansätzen zwar, aber nie so wirklich. Es wurde ein bisschen zurückgehalten und es war ein bisschen eine verschenkte Chance.
Das habe ich mich aber gefragt, will Barbie doch der Sommer-Kinokassenschlager war ob es da nicht einen Einfluss hat auf die Oscars. Spielt das in die Nominationen inne, wie gut ein Film gelaufen ist?
Ich würde sagen, ja und nein. Man sieht ja auch am Beispiel von Oppenheimer, natürlich ist der Oscar ist eine Mainstream-Veranstaltung, das ist schon klar. Aber es geht manchmal auch irgendwie um so eine gewisse Art von Kunstwillen, die noch da sein muss, ja. Das ist ja auch so ein Grund, dass Biopics zum Beispiel, wie Oppenheimer, also Geschichten, die auf realen Vorbildern und Personen basieren, häufig mehr Chancen haben als eher fiktive, vielleicht ein bisschen abgehobenere, verrücktere, fantastische Geschichten. Das ist jetzt keine goldene Regel, aber es gibt da ein bisschen die Tendenz. Und es kann wirklich sein, dass Barbie sozusagen diese gravitätische, historische Schwere abgegangen ist. Also auf gut Deutsch, dass vielleicht manche diesen Film gar nicht so ernst genommen haben und gesagt haben, ja gut, das ist halt wirklich Entertainment und so, aber die Gravitas irgendwie, die man dann doch für einen besten Film irgendwie braucht und so, die fehlt ihm dann halt.
Jetzt komme ich dir schnell dein Blatt klauen. Weil der Tobias sitzt da im Studio mit einer handgeschriebenen Liste. Da steht die Kategorie, sein Name und der Name von seiner Partnerin. Und es sieht nach einer Wettliste aus, wo ihr in jeder Kategorie euren Favorit aufschreiben müsst. Und ich sehe, du hast in 17 Kategorien hast du richtig geraten. Und ich sehe, da steht bei Best Original Song I'm Just Ken mit 3 Ausrufezeichen. Das ist der einzige Eintrag mit 3 Ausrufezeichen.
Also zum einen habe ich die Liste gar nicht geschrieben, sonst könntest du sie womöglich nicht lesen.
Das ist die schönste Handschrift, die ich seit langem gesehen habe.
Da darfst du dich nicht bei mir bedanken dafür. Definitiv nicht. Ich habe in meinem Oscar-Vorbericht von Samstag ja geschrieben, man muss mit Prognosen immer ein bisschen vorsichtig sein, sofern sie die Zukunft betreffen. Das ist ein Bonmot von Mark Twain. Insofern habe ich mich eher zurückgehalten, habe aber da schon angedeutet, dass Oppenheimer wahrscheinlich abräumen wird, was dann auch so passiert ist. Es war jetzt nicht die große Überraschung.
I love it. Man sollte keine Prognose machen, aber da ist meine.
Genau. Und dann habe ich mich genau bei dem einen, der es dann nicht geworden ist, ich muss sagen, auch ein bisschen entgegen der Trends von anderen Medien und der Trends von Buchmachern auf I'm Just Ken festgelegt, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich den Song einfach viel besser finde als den Billie Eilish-Song.
Ich frage mich, ob es mir da eben an musikalischer Affinität fehlt. Und die Antwort ist ziemlich sicher ja. Aber ich verstehe im Fall den Hype um den Song nicht.
Um den I'm Just Ken-Song?
Mhm.
Ich finde, es ist halt ein klassischer Musical-Song, also vom Aufbau und von den Lyrics. Ich finde den wahnsinnig mitreißend. Der Song von Billie Eilish ist ja ein bisschen langsamer, ein bisschen düsterer, ein bisschen nachdenklicher tatsächlich. Wenn man genau hinhört auf den Text zum Beispiel, ich bin Ken, woanders wäre ich eine 10. Und wie Ken seinen eigenen Status auch in Abgrenzung zu Barbie in dem Song reflektiert oder so. Christoph Waltz hat das gestern so auch für in seiner Ankündigungsrede für die besten Nominationen auch zusammengefasst. Das erdet einerseits das Ganze natürlich und gleichzeitig nimmt es einen aber wieder ein bisschen mit. Ja, in einem Film, in dem es ja um Plastikpuppen tatsächlich geht, ist dieser Song so ein bisschen ein Anker, wo man einen Bezug herstellen kann.
Also ich verkünde, dass sowohl deine Partnerin als auch du, dass ihr mit der Wette «I'm Just Ken» als bester Song falsch gelegen sind. Die Oscar-Verleihung, die findet auch nach, ich weiß auch nicht, 100 Tage plus Gewerkschaftsstreik in Hollywood statt. Inwiefern hat das Ihnen gespielt in die Verleihung?
Also das ganze letzte Jahr war ja geprägt vor allem über den Sommer hinweg von dem Hollywood-Streik, der erst im Spätherbst dann geendet ist. Dort hat zum einen die Gewerkschaft der Drehbuchautoren und Autorinnen als auch die Schauspielgewerkschaft komplett die Arbeit niedergelegt für einen recht langen Zeitraum. Da ging dann erstmal gar nichts mehr. Barbie und Oppenheimer sind tatsächlich gerade noch so durchgerutscht damals. Die waren schon fertig abgedreht. Die konnten auch beide noch ein bisschen Promo machen vorher, zum Glück. Und dann ging in dieser Hinsicht erstmal lange nichts mehr. Und produktionstechnisch waren natürlich die Sachen, die jetzt für den Oscar nominiert waren, soweit schon fertig. Das heißt, ich glaube, dass man die tatsächlichen Auswirkungen des Streiks, also praktisch wirklich monatelang nichts Neues drehen zu können, keine neuen Drehbücher schreiben zu können, alte Sachen überarbeiten zu können, schneiden zu können, das schlägt dann eigentlich erst 2025 nieder. Das ist übrigens auch der Grund, wenn man sich gewundert hat, warum Dune 2, der jetzt gerade im Kino angelaufen ist, nicht nominiert war. Dune 2 hat gerade noch so durch seine Startverschiebung auch, der hätte ursprünglich schon letztes Jahr anlaufen sollen, ist jetzt erst angelaufen. Der wird für die Oscars nächstes Jahr nominiert werden. Aber der ist bis jetzt so einer der wenigen wirklich ganz großen Blockbuster, die dort am Himmel auftauchen.
Mhm.
Insofern muss man ein bisschen abwarten, was noch kommt. Aber es kann gut sein, dass die ganze Auswirkung, der ganze Hammer sozusagen ein bisschen verzögert, verschleppt ist. Das kennen wir von der Pandemie ein bisschen. Und dass sich das Ganze erst ein Jahr später dann äußert.
Dankeschön, Tobias. Bist du da gewesen und du gehst jetzt schlafen?
Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt noch 2 Stunden wach und dann...
Eben, noch einen Kaffee. Du und ich einen Kaffee. Komm und dann.
Gehen wir noch einen Kaffee trinken und
machen wir. Dankeschön für deine Zeit. Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein weiteres Podcast-Angebot findet ihr auf chmedia.ch/podcasts. Ich danke vielmals, dass ihr dabei gewesen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.